Ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam ding dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a ding.
Hallo und herzlich willkommen zur 12. Episode des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André Engel und wenn du mit mir in Kontakt treten willst, dann melde dich gerne bei Instagram, Twitter oder über die gute alte E-Mail an andre@swimcast.de. Wie gerade schon erwähnt, das ist die 12. Episode heute und da wir ja uns ja jeden Freitag hören, ist das also ein kleines Jubiläum. Wir sind seit inzwischen 3 Monaten dabei, uns mit dem Thema Schwimmen und Schwimmtraining zu beschäftigen und ich freue mich, dass die Community nach und nach wächst, dass es ein bisschen größer wird und ich hoffe, ich kann einen Beitrag dazu leisten, dass euer Training interessanter und abwechslungsreicher wird und ihr ein paar Nachrichten über das Schwimmen, über den Schwimmsport mitnehmt. Wir werden uns in dieser Woche ein bisschen kurz mit den Wettkämpfen vom Wochenende beschäftigen. Es gab ja die beiden Stützpunktwettkämpfe in Heidelberg und in Berlin, die stattgefunden haben. Dann gibt es eine kleine Aussage zur ISL mal wieder. Dort werden wir uns aber kurz halten. Ich gebe einen kurzen Einblick in meinen Trainingsalltag aus der letzten Woche. Wir werden uns in der Aufgabe der Woche mit dem Kraulschwimmen beschäftigen. Und dann gibt es zum Abschluss noch eine Wissenschaft der Woche, die sich dieses Mal mit dem Thema der Erwärmung beschäftigt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Wettkampfergebnissen vom Wochenende. In Heidelberg und in Berlin ist die deutsche Spitze mit Ausnahme der Magdeburger Athleten, die im Moment in Österreich im Höhentrainingslager sind, und den Hamburger Athleten, die zum Großteil nicht teilgenommen haben, an den Start gegangen. Und zusammenfassend lässt sich zu diesen beiden Events festhalten, so wahnsinnig die Welt eingerissen haben die Schwimmer und Schwimmerinnen dort nicht. Einzige Ausnahme war Sven Schwarz, der 18-jährige Hannoveraner hat über die 800 Meter Freistil seinen deutschen Altersklassenrekord unterboten. Dort gibt es nun eine neue Bestmarke, die steht bei 7 Minuten und 53 Sekunden und 74 Hundertstel. Herzlichen Glückwunsch dazu, da war wohl jemand in der Sommer-, in der Corona-Pause nicht so ganz untätig gewesen. Nach eigenen Aussagen ist er auch nach einem Monat schon wieder tatsächlich ins Wassertraining einsteigen können. Das ist natürlich nicht allen vergönnt, aber zeigt und ist schön, dass dabei dann auch solche Ergebnisse am Ende rumkommen. Generell lässt sich festhalten, dass der Heidelberger Wettkampf so vom Gefühl her, von den Zeiten her etwas besser besetzt war und etwas stärker besetzt war als der Berliner Wettkampf. Auch wenn Christian Diener in Berlin zweimal die 200 Meter Rücken unter den 2 Minuten geschwommen ist, waren die schnellen Zeiten doch eher in Heidelberg, den Heidelbergern vorbehalten. Ansonsten ist, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel passiert und der Bundestrainer wird sich dort an seinen Worten messen lassen müssen, denn er hatte gesagt, dass die Stützpunkt-Wettkampfserie die Möglichkeit bietet, sich gegen starke Konkurrenz zu messen und sich dort gegen starke Konkurrenz auf den Startblock zu stellen. Davon war großteils in den Läufen nicht viel zu sehen. Gerade am zweiten Tag gab es in Berlin zahlreiche Abmeldungen, die nicht so ganz erklärlich sind, weil ich glaube, diese Wettkampferfahrung sollte eigentlich wahrgenommen werden und sollte wichtig sein, auch als Leistungsüberprüfung und wenn es nur um Kleinigkeiten geht, wie so Sachen Taktik, Renneinteilung und andere Spielereien, die man dort im Training erprobt und dort ins Wasser bringen möchte. Das erklärt sicherlich auch, denn die Sportlerinnen und Sportler sind gerade, so wie wir auch, bei uns in Mülheim in meiner Truppe, mit Sicherheit gerade dabei, die Grundlagen zu legen für die Olympiasaison und voll im Training. Das erklärt mit Sicherheit auch die etwas schwächeren Zeiten, denn da war es durchaus so, dass eine Jessie Steiger oder eine Anna Kroninger vor 2 Wochen im Freibad in Bochum beim Wettkampf durchaus 2, 3, 4 Sekunden schneller unterwegs waren über ihre 200 Meter Brust, als sie das jetzt in Berlin geschafft haben. Trotzdem war es schön zu sehen auf den Social-Media-Profilen von den Sportlerinnen und von den Sportlern, dass die Gelegenheit genutzt wurde, gegenseitig ein bisschen, ich nenne es mal, zu socializen, also Zeit miteinander zu verbringen, als Team und als Mannschaft, als Athleten auch zusammenzuwachsen. Auch das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Sicherlich war da auch viel Austausch am Beckenrand dabei zwischen den Trainern. Durchaus eine Tatsache, die man dort positiv bewerten sollte, auch wenn die Wettkampfleistungen doch stark hinter den, zumindest aus neutraler Sicht gesprochen, hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und den hohen Ansprüchen und den hohen Maßstäben, die dort im Vorfeld gesetzt wurden, nicht so ganz gerecht werden konnten. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich in gut anderthalb, na eher fast zwei Monaten, und zwar Ende November an dem Wochenende, sich die Athleten in Heidelberg, in Würzburg und in Essen schlagen werden. Das ist ja gleichzeitig das letzte Wochenende, um sich noch für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren. Ich denke, vor allen Dingen im Nachwuchsbereich können wir da mit vielen guten Zeiten rechnen. Und dann geht es einen Monat später in Magdeburg am vierten Adventswochenende zum Abschluss der kleinen deutschen Wettkampfserie nochmal auf den Startblock. Und traditionell sind das ja vor Weihnachten nochmal durchaus Höhepunktwettkämpfe. Von daher ist noch viel Luft nach oben, was die Wettkampfleistungen angeht. Und ich bin da eigentlich guter Dinge, dass noch einiges passieren wird. Die ISL machen wir jetzt noch einen kurzen Abstecher. Die hat ihr Hygienekonzept bekannt gegeben, das die Regularien festlegt für die Sportlerinnen, Sportler, Organisatoren, Betreuer und so weiter, für die ganzen Personen, die dort involviert sind in den Ablauf der ISL, wie das ganze Bubble-Konzept und wie das ganze Sicherheitskonzept aussehen wird, um eine Ansteckung, die ja nun doch im Corona-Hotspot Budapest stattfindenden Veranstaltung, die dort eine Ansteckung vermeiden soll. Dieses Konzept beinhaltet unter anderem, dass die Sportler sich für bis zu 90 Minuten aus der Bubble heraus bewegen dürfen, diese Bubble verlassen dürfen und im Vorfeld, bevor sie anreisen nach Budapest, zwei negative Tests nachweisen müssen und dort vor Ort alle 5 Tage neu getestet werden auf das Virus. Mit diesem Konzept und dem ganzen Ablauf der ISL werden wir uns in der nächsten Woche nochmal genauer beschäftigen. Wir haben jetzt noch 2 Wochen, dann werden dort die ersten Startsprünge stattfinden und die ersten Rennen. Und ich für meinen Teil werde dort fieber da schon zumindest sehr darauf hin und bin gespannt, welche Leistungen wir dort sehen werden. Wie war das Training bei uns in der letzten Woche? Ich hatte ja angekündigt, dass wir nach dem Wettkampf in Dortmund, wo wir auf der langen Bahn ziemlich hingefallen sind und viel Lehrgeld bezahlt haben, weil 50 Meter dann im Wettkampf doch was anderes sind als 25 Meter, vermehrt auf Umfänge setzen werden und den ganzen Worten habe ich auch Taten folgen lassen. Wir hatten in der letzten Woche knapp 40 Umfangskilometer auf dem Zettel und das bringt den einen oder anderen Sportler gerade jetzt mit diesem doch kleinen Kaltstart von mittleren 20 auf jetzt 40 Kilometer an die Grenzen. Aber wir wursteln uns durch. Ich gucke da auch hin, dass wir die Gruppe tatsächlich teilen. Und zwar werden die Nachwuchsathleten, die machen wirklich den vollen Umfang mit. Dabei natürlich auch wichtig, dass sie nicht nur stumpf die Meter hin und her schwimmen, 5x1000, 4x1000, wie auch immer geartet, sondern die ganzen Aufgaben auch mit Anspruch und mit einem gewissen Tempoanspruch erfüllen. Also lieber mal in so Blöcken 4x100 Meter, zügiges Tempo, dann 100 Meter locker und das Ganze 5x, 4x, 6x, 3x durch, je nachdem, am Anfang erstmal leicht anfangen, 3x durch, damit dort im Körper auch ein Wachstumsprozess angeregt wird. Dafür, das haben die Älteren nicht mehr nötig, weil ich dort auch einige Abiturienten habe, die jetzt aktuell wirklich nur noch 3x, 4x, 2x pro Woche zum Training kommen, je nachdem, wie das die Klausuren und die Abi-Phase und der Führerschein und mögliche Bewerbungsgespräche zulassen. Bei denen geht es natürlich nicht mehr darum, irgendwie eine Ausdauergrundlage zu legen, das wäre völlig vergeudete Liebesmüh, weshalb ich da ganz klar den Schnitt mache und sage, okay, pass auf, sind nur 50 oder 100 Meter für dich überhaupt interessant, wir beschäftigen uns damit, dass das super läuft, du brauchst nicht mehr die Trainingsgrundlage, um noch 5 Jahre höheren Belastungen standzuhalten, sondern ganz hart gesprochen ist es so Richtung Ende der Karriere. Die soll aber erfolgreich gestaltet werden und da liegt die Zukunft auf den 50 und 100 Metern. Deswegen ganz viel kurze Sachen, maximale Belastung, viel im Rennschnitttempo, viel an der Renneinteilung arbeiten, sodass wir da eigentlich eine Abwechslung haben. Wenn wir den Platz haben, dann gibt es eine Gruppenteilung und entsprechend bleibt dann auch die Motivation, zumindest bei denen, die dort kurz und knackig bei den Älteren an den Start dürfen, die bleibt entsprechend hoch. Wie schafft man das aber, dass die Sportler auch bei den längeren Aufgaben wie so Nervkram, 20x200, 10x400 und anderen Geschichten bei Laune und bei der Stange bleiben? Da gibt es ja so ein paar Tricks, die man sicherlich machen kann und die eher so auf Seite 5 bis 10 im Trainerhandbuch zu finden sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass man irgendwie ein bisschen Verbindung zu den Sportlern macht, also mal das Gespräch sucht, abseits, vor dem Training, nach dem Training, dass man die Sportler regelmäßig lobt, sagt, ey, das machst du gut. Oder achte mal hier und da drauf, gibt so einen Technikhinweis, dann wird es auch nochmal abwechslungsreicher, weil sie eine Aufgabe unterwegs kriegen. Das Ganze beobachten und auch die Rückmeldung geben, wenn es besser ist, dass es jetzt besser geworden ist. Wir haben seit anderthalb, 2 Jahren, also seitdem ich da bin, haben wir regelmäßig Musik beim Training laufen. Das gibt auch vielen Push, gerade wenn man dort nicht nur das gefällt, was einem selber als Trainer gehört, sondern auch viel die Musik anmacht, die die Sportler irgendwie mögen, dann nehmen die einen kleinen Ohrwurm mit unterwegs und jeder, der von uns selber mal im Wasser war und selber aktiv geschwommen ist, der weiß das zu schätzen, wie viel da so ein Ohrwurm ausmachen kann. Um ein bisschen nach den 2 Wochen, die jetzt sehr anstrengend waren, also sagen wir so, diese Woche würden wir auf jeden Fall die 40 Kilometer knacken, gibt es dieses Wochenende frei, Tag der Deutschen Einheit, Freitag, wir machen morgen oder wir haben heute, ist ja Freitag ausgestrahlt, ist jetzt Donnerstagabend, wo ich aufnehme, Freitag haben wir nochmal Frühtraining für eine Stunde 15 und dann ist der ganze Freitag, der ganze Samstag, der ganze Sonntag frei für die Sportler zur Erholung, um mal wieder Zeit für Freunde zu haben, um vielleicht Zeit für die Familie zu haben, um sich ein bisschen den Schulaufgaben zu widmen. Und dann geht's ab Montag nochmal los. Eine Woche ist die letzte Woche vor den Ferien. Und wie unser Trainingsplan und Trainingspensum dann in den Ferien aussieht, dazu werde ich nächste Woche etwas mehr erzählen. Für die ganz Jungen bei uns, das sind die Ältesten, die dort teilnehmen, sind die 7er-Jahrgänge, 13 Jahre, steht am Sonntag der Landesvielseitigkeitstest auf dem Zettel. Dieses Jahr in einer etwas abgespeckten Variante, was die Anzahl der Teilnehmer angeht, sind ausschließlich NRW-Landeskader zugelassen oder solche, die in diesem Jahr auf dem Sprung zum Landeskader stehen. Das bemisst sich nach der Rudolf-Tabelle, also dort ein gewisses Niveau erreichen, wo ihnen nur 2 Rudolf-Punkte für eine Zeit zur Aufnahme in den Landeskader fehlen. Die dürfen teilnehmen, das sind jetzt in unserem Falle insgesamt 7 Athletinnen und Athleten, die dort mit dabei sind. Damit liegen wir so in dem Bereich, was wir die letzten Jahre auch hatten. Und aber wie gesagt, es ist nur ein kleiner Teil und das dauert auch nur 2 Stunden am Sonntag und dann sind die da durch und haben den Rest des Tages frei. Der Landesvielseitigkeitstest ist ja so eine ganz eigene Sache für sich. Da werden wir möglicherweise auch nochmal drauf zu sprechen kommen in den nächsten Monaten, Folgen, ohne da jetzt zu weit vorwegzugreifen, aber es ist bestimmt nochmal ein Punkt, den man dringend beleuchten sollte und den man auch mal kritisch hinterfragen sollte mit all den Sachen und Tests, die er dort abprüft, mit all den Fähigkeiten, die dort gefordert werden. Ich wollte euch aber auch wieder wie jede Woche eine Aufgabe der Woche mit an die Hand geben und diese Woche ist es auch nochmal sehr einfach gehalten. Das wird nächsten Freitag etwas komplexer und komplizierter, aber diese Woche geht es ja ums Kraulschwimmen, das hatte ich schon angekündigt. Und zwar heißt die Aufgabe 8x50 Meter, Kraul ganze Lage ohne Atmung. Jetzt wird der ein oder andere von euch mit Sicherheit hinten umfallen und sagen, auf gar keinen Fall können die das, niemals. Ihr habt vermutlich schon mal damit rumexperimentiert mit Atemaufgaben oder auch 25 Meter ohne Atmung, je nachdem wie alt oder wie fähig eure Sportler sind, fällt denen das sehr leicht oder es ist eigentlich eine unmögliche Aufgabe und daher rührt auch die Aufgabe 50 Meter ohne Atmung zu schwimmen. Warum auch ohne Atmung und nicht mit Schnorcheln? Nun ja, der wesentliche Unterschied zwischen Schnorchelschwimmen und wirklich ohne Atmung besteht ja darin, dass die Sportler beim Schnorcheln immer noch die Möglichkeit haben, Sauerstoff in den Körper reinzuführen und deswegen die technische Effizienz, die sie brauchen, um vorwärts zu kommen, gar nicht so eine große Rolle spielt. In beiden Fällen, egal ob sie mit Schnorchel oder ohne Schnorchel schwimmen, geht es natürlich darum, dass die Wasserlage, die Körperposition, die Kopfhaltung, die Schulterhaltung nicht durch irgendeine Atmung beeinträchtigt wird. Also die Sportler, Sportlerinnen müssen sich nicht zur Seite drehen, dadurch fällt die Schulter nicht tief, sie müssen eigentlich die Rumpfmuskulatur nicht so stark beanspruchen und belasten. Und das spielt bei beiden eine wesentliche Rolle, deswegen ist das Schnorchelschwimmen auch gar nicht so verkehrt, wenn man das wirklich mal übt, um sich mehr auf den Arm zu konzentrieren zu können, ohne ständig von Atmen und zur Seite drehen abgelenkt zu sein. Aber hier geht es wirklich noch zusätzlich ganz, ganz klar darum, einen möglichst effektiven und effizienten Schwimmstil, Armzug, Schwimmzug zu entwickeln und zu haben. Denn die Sportler, die ineffizient schwimmen, die also viel ihrer Energie überhaupt nicht da reinstecken, um vorne nach voranzukommen, die werden massive Probleme haben, die 50 Meter ohne Atmung durchzuhalten. Die Sportler wiederum, die da sehr, sehr sparsam mit ihren Kräften umgehen und die sehr zielgerichtet einsetzen, für die wird das tatsächlich eine relativ leichte Aufgabe sein. Ich habe durchaus ein paar Athleten, die 8x50 auf 1,30 durchschwimmen und zwar wirklich immer ohne Atmung. Wohingegen ich auch schon viele Probleme hatte mit manchen Sportlern 10x25 ohne Atmung zu schwimmen. Und da zeigt sich ganz klar der Unterschied zwischen dem Niveau, zwischen den Fertigkeiten, und es bildet für die Kiddies nochmal einen völlig neuen Reiz. 50 Meter, ich muss ja auch eine Wende ohne Atmung machen. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Also wenn ihr da an der Stelle wirklich nochmal geht einen Schritt weiter, geht über die Grenze hinaus, sagt nicht nur 25 Meter ist das Ziel, sondern das Ziel ist, dann noch die Wende zu machen und versuchen, die Rückbahn auch noch ohne Luft holen zu bewältigen. Und damit kommen wir zur Wissenschaft der Woche. Und zwar geht es diese Woche um das große, mystische, schon fast sagenumwobene Thema der Erwärmung. Meist gehasst bei den Sportlern, die wenigsten, gerade wenn sie nicht Profibereich sind, nehmen dieses große Thema Erwärmung überhaupt irgendwie wahr und nehmen das für voll und ist immer mit Diskussionen verbunden von Trainerseite. Jetzt mach dich doch mal warm, jetzt beweg dich doch mal ein bisschen, jetzt bring den Körper auf Temperatur. Und das dauert relativ lange, bis die Kiddies verstehen, es ist ja vielleicht doch nicht so verkehrt, was wir da machen, und so ganz aus der Kalten ist man ja gar nicht so fit. Und deswegen sorgt das ja dafür, dass wir als Trainer, die Sportler, immer viel anleiten müssen bei der Erwärmung. Wir geben ein Erwärmungsprogramm vor, das ist ja auch ein Erfahrungsprozess, welchem Sportler tut was gut, wer macht was lieber, wer erreicht wo eher sein Wohlfühlgefühl. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo viele von euch sicherlich noch minimierte Wasserzeit haben, also wirklich nur eine Stunde ins Wasser dürfen oder 45 Minuten und bei Weitem noch nicht den Umfang haben, den sie vor der Corona-Zeit hatten, da geht es ja darum, dass ihr nicht wertvolle Wasserzeit dahingehend verbratet, dass ihr die Sportler erstmal 800 Meter einschwimmen lassen müsst, bis sie dann mal auf Temperatur sind, und dann ist schon eine Viertelstunde rum und dann bleiben bloß noch 40 Minuten übrig, lalalala. Ihr wollt ja die Stunde wirklich zielgerichtet nutzen, um an den Grundlagen für eine gute Wettkampfleistung zu arbeiten, also wirklich sportartspezifisch im Wasser dort den Stoffwechsel anzuregen, eine sportartspezifische Anforderung zu setzen. Also wollt ihr die Sportler auch an Land schon ordentlich aufwärmen, vorbereiten, damit sie wirklich reinspringen und mehr oder weniger direkt loslegen können. Mit dem Einfluss von verschiedenen Warm-up-Routinen auf die Sprungkraft wiederum haben sich jetzt Forscher aus den Philippinen und aus Bosnien-Herzegowina beschäftigt. Die Arbeit, die ich hier vorstelle, ist 8 Jahre alt und rührt von der Frage her, okay, es gibt verschiedene Warm-up-Optionen, die man hat. Also das ist zum einen, man kann sich irgendwie gar nicht warm machen, dann ist es, man kann sich ja nur das Herz-Kreislauf-System aerob warm machen, dann kann man ja das Ganze noch mit Dehnung kombinieren, mit passiver Dehnung, mit aktiver Dehnung, welche Kombinationsmöglichkeiten gibt das da? Und letztendlich, welche Auswirkungen haben die verschiedenen Routinen, die man da so bilden kann, auf die Sprunghöhe beim Counter-Movement-Jump? Das ist das, was sich die Forscher hier angeguckt haben. Dafür haben sie, wie bereits erwähnt, verschiedene Routinen aufgebaut. Punkt 1 war, die Sportler machen gar kein Warm-up. Punkt 2 war, es gibt nur eine aerobe Aktivität. Dafür sind die Sportlerinnen, Sportler, es waren nur männliche Teilnehmer in dem Fall, dafür sind die Sportler insgesamt 5 Minuten gelaufen und haben jeweils in 3 Stufen das Tempo gesteigert. Und dann wurde das Ganze noch kombiniert mit einer Dehnung, das Ganze mit einer statischen Dehnung und mit einer dynamischen Dehnung. Der Unterschied zwischen statischer Dehnung und dynamischer Dehnung, da können wir hier mal einen kleinen Exkurs einschieben, weil das vielen sicherlich nicht so ganz klar ist oder nicht so ganz geläufig ist. Statische Dehnung heißt immer, das ist im Deutschen eher unter dem Begriff passive Dehnung bekannt, dass die Fähigkeit des Muskels, sich den kompletten Bewegungsbereich abzudecken, mit Hilfe von externen Kräften irgendwie bewerkstelligt wird. Als ganz klassisches Beispiel dafür ist die Oberschenkeldehnung, wo der Sportler aufrecht steht, die Ferse zum Po führt und dann mit der rechten Hand, meinetwegen den rechten Fuß, das rechte Fußgelenk greift und dann die Ferse zum Po zieht oder sogar noch darüber hinaus. Ein ganz klassisches Beispiel für eine passive Dehnung, weil wir dort eine externe Kraft, und in dem Fall nämlich mit unserem Arm, ziehen, um den Muskel in die Länge zu ziehen. Demgegenüber steht die dynamische Dehnung, auch im Deutschen eher bekannt als aktive Dehnung, wo allein die Muskelkraft und das Zusammenspiel verschiedener Muskeln genutzt wird, um den kompletten Bewegungsbereich des Gelenkes auszunutzen. Auch an dem Beispiel, wo es um den Oberschenkelmuskel geht, wäre das Beispiel für die aktive Dehnung des Anfersen aus dem Lauf-ABC, also wo die Fersen zum Po geführt werden
und keine externe Kraft irgendwie benutzt wird, um das Ganze, um den Muskel in die Auslenkung zu bringen.
Die Forscherinnen und Forscher haben insgesamt 29 Footballspieler untersucht, haben diese verschiedenen Protokolle durchlaufen lassen. Die waren so im Durchschnitt 19 Jahre alt, haben 13 Stunden pro Woche trainiert und der Testablauf gestaltete sich wie folgt. Die Sportlerinnen und Sportler, sind am ersten Tag ins Institut gekommen, sind dort vermessen worden, Gewicht, Körperfettanteil, Körperhöhe, lalala, und haben dann einen Counter-Movement-Jump gemacht. Der Counter-Movement-Jump sah aus wie folgt. Der Sportler steht aufrecht auf dem Boden und stemmt die Hände in die Hüften und beugt anschließend die Beine, die Hüfte ein bisschen, geht so nach unten in die Hocke und explodiert dann nach oben, explosives Strecken der Beine, um dann eben so hoch wie möglich abzuspringen. Das ist der Counter-Movement-Jump, haben wir alle schon mal gesehen und ist jetzt nicht irgendeine hochkomplexe oder wahnsinnig schwierige Übung, die man erstmal erlernen müsste. Das ist eine Übung, die bei den Footballspielern regelmäßig angewendet wird. Am zweiten Tag kamen die Sportler wieder, zwischen den beiden Tests lagen insgesamt 48 Stunden. Und dann wurde eine kleine Warm-up-Routine, nämlich das aerobe Warm-up, eingeführt, wo die Sportler 5 Minuten laufen, in 3 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen regelmäßig gesteigert. Nach diesem Warm-up gab es 1 Minute Pause und dann ging es wieder auf die Messplatte und zum Counter-Movement-Jump. Am dritten Tag wurde die ganze Routine ergänzt, und zwar um die dynamische Dehnung, also die aktive Dehnung. Die Sportler haben 5 Minuten sich aerob erwärmt und sind dann in die dynamische Dehnung gegangen. Insgesamt gab es dort 7 Übungen. Jede Übung wurde für 20 Sekunden gehalten, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden halten, 10 Minuten Pause. Dann kam die nächste Übung. Welches waren die 7 Übungen, die die Sportler dort beim dynamischen Stretching gemacht haben? Das war zum einen das Laufen mit gestreckten Beinen, dann war es das Anfersen, dann war es der Kniehebelauf, es war der Ausfallschritt mit einem Twist im Oberkörper, es waren Nachstellschritte und es war Laufen mit Kniebeugen, also das, was es sagt, so Laufen am Platz und dann runter in die tiefe Kniebeuge. Und als letzte Übung wurde das ganze Warm-up ergänzt durch Kreuzschritte. Also im Großen und Ganzen waren da viele Sachen dabei, die man so aus dem gängigen Lauf-ABC irgendwie kennt. Am dritten Tag wurde das, das war die dritte Einheit. Dann kommen wir zum vierten Tag. Dort gab es zusätzlich zum aktiven Dehnen noch ganz am Ende eine statische Dehnung. Die statische Dehnung bestand aus folgenden 7 Übungen, und zwar 3 Übungen im Stehen, einmal der Quadrizeps-Stretch, das, was ich gerade schon beschrieben habe, das Anfersen nur in statisch, dann der Wadendehnung, also das Beinchen nach vorne ausstrecken, Zehen anziehen und dann die Zehen greifen, dann den Hamstring-Stretch, quasi vornüber beugen, gerade Beine und dann versuchen mit den Fingerspitzen auf den Boden zu kommen, dann der Hürdensitz, ein Bein, der Sportler sitzt auf dem Boden, ein Bein ist lang nach vorne ausgestreckt und im 90-Grad-Winkel zum ausgestreckten Bein liegt der andere Oberschenkel und dort 90 Grad angewinkelt liegt die Wade nach hinten abgelegt. Dann noch auf dem Rücken liegen wurde das Knie zur Brust geführt und zu guter Letzt gab es noch den Drehsitz, also der Sportler sitzt wieder auf dem Boden, beide Beine lang ausgestreckt und dann wird der rechte Fuß außen am linken Knie abgestellt, mit dem linken Oberarm das linke Knie zur Seite gedrückt und der Oberkörper dreht sich zur gegenüberliegenden Seite, sodass im Prinzip eine Dehnung über den Po-Muskel, über die Hamstrings stattfindet. Nimmt man diese 3 Übungen und Aufgaben jetzt zusammen, also zum einen das Warmlaufen 5 Minuten, dann 7 Minuten statische Dehnung, 7 Minuten dynamische Dehnung, dann ist man schon bei einem Warm-up-Protokoll von ungefähr 20 Minuten, da folgt wieder 1 Minute Pause und dann kommt der Counter-Movement-Jump. Nach dem vierten Tag oder nach dem vierten Test wurde das ganze Programm wieder massiv reduziert. Dann ging es weiter, dass die Sportler einmal nur passive Dehnung gemacht haben, dann in umgekehrter Reihenfolge erst passive Dehnung, dann ein aerobes Warm-up und zu guter Letzt passive Dehnung, aerobes Warm-up und ein dynamisches Warm-up. Das klingt jetzt irre kompliziert. In der Summe waren das also 7 verschiedene Aufwärmprotokolle, die die Forscher dort getestet haben in den verschiedenen Zusammensetzungen. Einmal gar kein Warm-up, dann nur aerob, dann aerob mit dynamischer Dehnung, aerob, dynamische Dehnung, statische Dehnung, dann nur statische Dehnung plus aerobes Warm-up und statische Dehnung, aerobes Warm-up, dynamisches Warm-up. Was waren jetzt die Ergebnisse bei der ganzen Geschichte? Zum einen lässt sich festhalten, dass über alle Protokolle hinweg ein signifikanter Unterschied zwischen den Sprunghöhen festgestellt werden konnte. Und zwar reichten die Mittelwerte der Sprunghöhe von 33,7 cm bis zu 39,1 cm. Das heißt, je nachdem, was die Sportler im Vorfeld gemacht haben, sind sie gute 5,5 cm höher gesprungen als in der besten Variante höher gesprungen, als sie in der schlechtesten Variante unten am Boden geblieben sind. Und das ist ein massiver Unterschied, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, welches Warm-up war denn am besten und welches Warm-up war denn am schlechtesten. In folgender Reihenfolge. Das schlechteste Warm-up war gar kein Warm-up. Dort gab es 33,7 cm. Gefolgt von dem ausschließlich passiven Stretchen, also mit den externen Kräften, dort erreichten die Sportler 34,3 cm. Und dann ist ein relativ großer Sprung, dann wird es nämlich tatsächlich schon direkt 2 cm höher. Auf 36 cm kamen die Sportler, wenn sie sich aerob erwärmt haben, dann eine dynamische Dehnung und dann eine passive Dehnung durchgeführt haben. Das Ganze nochmal 1 cm Höhengewinn gab es, wenn die Sportler sich nur passiv und passiv gedehnt haben und anschließend das aerobe Warm-up vollführten, dann gefolgt von dem ausschließlich aeroben Warm-up komplett ohne irgendwelche Dehnung. 38 cm Sprunghöhe hier, 38,2 cm, wenn die Sportler sich passiv gedehnt haben, dann aerobes Warm-up und dann in eine dynamische Dehnung gekommen sind. Und tatsächlich den besten Wert gab es, wenn die Sportler sich aerob erwärmt haben durch das Laufen und anschließend 7 Minuten dynamische Dehnung durchgeführt haben. Dann erreichten die Sportler 39 cm Sprunghöhe. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Auch diese Tabelle werde ich nochmal mit veröffentlichen bei Instagram. Dann könnt ihr dort nochmal nachgucken. Aber das gibt ganz klar den Hinweis darauf, dass das passive Warm-up, also mit der passiven Dehnung und gar kein Warm-up, mit Abstand die schlechtesten Ergebnisse geliefert haben. Und das schlechte Einwirken auf den Muskel, das schlechte Einwirken auf die neuronale Ansteuerung der Muskelzellen, der Muskelfasern, das konnte dann ein bisschen ausgeglichen werden, wenn man im Anschluss an das passive Dehnen ein aerobes Warm-up gemacht hat oder sogar darauf dann nochmal ein dynamisches Dehnen gesetzt hat. Dann konnten diese Nachteile von dem passiven Dehnen ein bisschen ausgeglichen werden. Oh, aber am besten waren die Ergebnisse natürlich, wenn man das von vornherein weggelassen hat, und zwar diesen Negativfaktor und sich nur aerob erwärmt plus der dynamischen Dehnung. Was ist der Grund, weshalb die dynamische Dehnung da so viel besser abschneidet als die passive Dehnung? Zum einen spekulieren die Forscher und untermauern das mit anderen Ergebnissen, dass der Muskel eine ganz andere Vorspannung aufbaut, und so aus einem Mickey-Maus-Bild heraus wird das auch klar, weil ja bei der dynamischen Dehnung der Muskel mit sich selbst quasi arbeitet, also der Agonist und der Antagonist miteinander wirken müssen, um die Bewegungsweite zu bewerkstelligen, und dadurch natürlich eine ganz andere Erwärmung innerhalb des Muskels stattfindet. Es findet eine ganz andere nervale Ansteuerung an diesem Muskel statt, was letztendlich dazu führt, dass du bei dieser explosiven Bewegung Counter-Movement-Jump mehr Muskelzellen rekrutiert werden, mehr Muskelzellen schneller angesteuert werden, die ganze Kontraktion schneller stattfindet und dadurch eine bessere Kraftentwicklung auch stattfindet, die letztendlich zu einer höheren Sprunghöhe führt. Bei einer passiven Dehnung wiederum spekulieren die Forscher, dass der Muskel dann zu locker ist und zu wenig Vorspannung erfährt, dass dort auch zu viel die Myosine sich übereinander schieben und bis dann mal eine Spannung aufgebaut wird, zu viel Weg im Muskel zurückgelegt werden muss, der sich zu lange braucht, um dort eine Spannung aufzubauen, und deswegen diese Explosivität, die für den Sprung benötigt wird, überhaupt gar nicht aufgebaut werden kann. Was lernen wir da draus? Dass zum einen dieses dynamische Warm-up, was man im Moment auch viel sieht, was ja gerade ganz aktuell ist,
dass man sich über Yoga-Posen, über Yoga-Geschichten, über Yoga-Flows erwärmt und warm macht, dass das durchaus ganz sinnvoll ist, weil beim Yoga wirken selten bis nie externe Kräfte, sondern das kommt alles aus dem Körper heraus, Verdrehungen, irgendwelche Dehnungen, irgendwelche Bewegungen der Gelenke in bestimmte Richtungen, das passiert in der Regel ohne externe Kräfte. Und wir lernen daraus, dass das allgemein, dass dieses Warm-up mit der aktiven Dehnung sehr, sehr gut ist und einen hohen Benefit zeigt bei explosiven, bei schnellkräftigen Belastungen, das, was der Counter-Movement-Jump darstellt. Also sprich, aufs Schwimmen übertragen für Streckenlängen 50 bis 100 Meter. Was wir daraus nicht lernen, ist, welchen Einfluss hat eigentlich das Warm-up auf Ausdauerbelastungen, sprich Strecken, die 200, 400, 800 Meter lang sind, das lernen wir gar nicht daraus, denn aus den Argumenten, die ich gerade gesagt habe, würde ich eigentlich eher erwarten, dass die passive Dehnung mit externen Kräften für Ausdauerbelastungen besser geeignet ist als die ganze dynamische Geschichte. Wobei das aber hier gar nicht untersucht wurde und nicht zur Frage stand, das ist nur eine Theorie und eine Behauptung, aber das ist etwas, was wir nicht daraus lernen. Also wir wissen jetzt im Prinzip, wie wir unsere Sportler perfekt vorbereiten auf ein 50-Meter-Rennen, auf ein 100-Meter-Rennen, auf kurze, explosive Geschichten, nämlich indem wir ihnen ein paar Yoga-Sequenzen beibringen, indem wir sie aerob erwärmen lassen und in die aktive Dehnung bringen. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen und damit sind 3 Monate Swimcast auch vorbei. Nächste Woche geht es weiter, nachdem ihr hoffentlich ausprobiert habt, wie lange eure Sportler ohne Atmung denn so vorwärts schwimmen können. Und nachdem ihr jetzt auch wisst, welche Erwärmung hat mit euren Athletinnen und Athleten und je älter die sind, desto mehr könnt ihr dieses Wissen auch gerne vermitteln, denn wie das so ist, häufig macht man die Dinge lieber, wenn man weiß, wofür und warum man sie macht. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Das war's für heute. Ciao!